Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich habe heute zu Gast...
Ja, wen? Wer sitzt denn hier, Christoph? Die liebe Esther von Moviepilot.
Genau, und meine erste Frage natürlich direkt, wenn ich dir den Namen Robin Hood sage, an welchen der vielen Robin Hoods, also welchen hast du dann vor deinem inneren Auge?
Also ich fürchte, ich bin ja als Kind Disney sozialisiert worden, also ist es schon der Fuchs mit dem Flitzebogen. Und dann denke ich, da gab es ja noch den Ridley Scott Film, wo Russell Crowe da eher so den Kreuzritterweg gegangen ist. Und dann denke ich, aber nee, ich habe doch im Kino auch mal diesen alten
Flynn.
Errol Flynn, die Abenteuer des Robin Hood oder so gesehen, der von 1950 oder so ist, der war auch nochmal ganz anders.
Der ist schon ein paar Jahre älter, der ist eher so aus den 30. An.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber das gilt ja auch so als das Abenteuer oder das erste große Abenteuer-Übermeisterwerk der Filmgeschichte. Meine Geschichte war eher so, als Kind hatte ich, in den 90ern war das noch üblich, dass man große Hollywood-Blockbuster als Hörspielkassetten rausgebracht hat. Wirklich einfach die Tonspur als Kassette. Und ich glaube, wenn es gar nicht mehr ging und man gar nicht verstanden hat, was da gerade passiert, haben die noch mal kurz hier und da mal so ganz kurz einen Sprecher reingefügt, der kurz erklärt, was da geht. Und ich hatte den König der Diebe mit Kevin Costner als Robin Hood als Hörspielkassette. Aber der Film dauert natürlich 2 Stunden und eine Kassette dauert nur 60 Minuten. Und ich hatte nur die erste Hälfte. Das heißt, ich habe irgendwie, wie man als Kind, läuft man ja mit seinem Kassettenrekorder rum und wechselt nur alle paar Tage dann auch tatsächlich mal die Kassette. Das heißt, ich habe, glaube ich, locker 50 Mal die erste Hälfte des Films gehört.
Okay, und war die andere Seite nicht beschrieben oder hat die einfach,
war das
ein Zweiteiler, der hat
du musstest mehrere Kassetten kaufen.
Okay.
Mindestens 2, vielleicht waren es sogar 3. Aber nee, stand dann Folge 1 drauf.
Das ist natürlich bitter.
Und bei Benjamin Blümchen und so ist ja fein. Also da ist ja jede Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte.
Genau.
Aber da hat mir meine Oma oder irgendjemand, der keine Ahnung davon hat, halt Robin Hood geschenkt. Und dann hatte ich den halben Film als Hörspiel.
Okay, aber hast du den Film dann auch entsprechend häufig später noch geguckt? Oder hast du dann einfach dieses Hörspiel schon so im Ohr, dass du gesagt hast, jetzt brauchst du nicht mehr die Bilder
dazu? Ich glaube, gesehen habe ich den dann immer so halb oder so mal im Fernsehen über die erzählte.
Nur über die erste Hälfte, die du kanntest. Die andere war dir zu gruselig.
Ja, der Film ist ja schon erstaunlich gruselig in der zweiten Hälfte mit Alan Rickman. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Jahren zum ersten Mal als 35mm Kopie im Kino gesehen. Das war das erste Mal, dass ich ihn, glaube ich, wirklich von vorne bis hinten dann ganz konzentriert geschaut habe. Aber trotzdem war Kevin Costner alleine schon durch die ganze Werbung und dass man den in den 90ern, als ich dann aufgewachsen bin, überall gesehen hat und die Poster waren überall. Also das war schon immer mein Robin Hood. Und dann der Robin Hood mit Russell Crowe war 2010
genau.
Meine allererste Vorführung in Cannes. Der war da Eröffnungsfilm.
Der lief in Cannes?
Der war 2010 Eröffnungsfilm in Cannes und das war mein erstes Jahr in Cannes. Und den werde ich natürlich mein Leben lang nicht vergessen. Nicht nur, weil es der erste Film war, sondern das findet ja, ich hab das hier im Podcast schon erzählt, aber ist auch eine gute Geschichte. Und ich war letzte Woche gerade in Cannes, da habe ich es auch wieder vielen erzählt. Also mein erstes Cannes-Erlebnis war halt diesen Film zu gucken in der Pressevorführung morgens, abends war dann Eröffnung. Und da bin ich rausgegangen und das ist ja in so einem großen Kongresszentrum, wo da mehrere Kinosäle sind und so. Und die haben so Glastüren, wo man rausgeht.
Mhm.
Und ich bin direkt gegen eine gelaufen, die zu war und war halt viel Sonne und so. Das sah halt nicht aus wie eine Tür. Ich bin einfach gegengelaufen, war kurz ohnmächtig auf dem Boden.
Wirklich?
Ja, also wirklich so richtig voll gegen. Ich glaube, die war auch, ich weiß nicht genau, ob die zersplittert war oder nicht, aber ich war auch kurz bewusstlos. Und als ich dann wieder zu mir kam, standen so ganz viele so Security-Leute um mich rum. Aber die sprachen alle nur Französisch, weil die Franzosen sprechen ja, also klischeehaft, alle kein Englisch. Aber ich weiß jetzt auch aus erster Hand, das ist nicht nur ein Klischee. Also selbst einfachste Sätze haben dann nicht geklappt. Und ich spreche kein Wort Französisch. Also dementsprechend wusste ich nicht, was die von mir wollen. Die wussten nicht, was ich von denen wollte. Und ich bin dann abgehauen. Und dann war ich halt in unserem Apartment oder was auch immer wir damals hatten, ich weiß gar nicht, ob ich die Kritik geschrieben habe oder nicht, aber ich habe dann auf jeden Fall was geschrieben. Und ein paar Stunden später sind wir dann zum nächsten Screening zurückgekommen und dann waren überall auf Augenhöhe an dieser Glasfassade so Aufkleber, die, glaube ich, so aussahen wie Vögelchen angebracht. Und die kleben da bis heute. Oder so Punkte auf Augenhöhe.
Stark. Also, du hast was bewirkt in Cannes, Christoph.
Genau, ich habe gleich an meinem ersten Tag wirklich das Eindrucksbild von Cannes, von dem ganzen Event, habe ich komplett verändert.
Und Robin Hood ist bei diesem Schlag völlig aus deinem Kopf dann wahrscheinlich gefallen.
Nee, aber ich weiß ich nicht genau, aber ich erinnere mich kaum noch daran. Also der Russell Crowe war halt so ein bisschen so dieses, ich glaube, ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber das war halt dieses auf modern matschig getrimmte Action-Kino.
Wir wollen irgendwie so einen realistischen Ansatz von einem Soldaten, der da aus dem Krieg zurückkehrt. Kate Blanchett hat noch mitgespielt, weiß ich auch noch. Die war die Maid Marian.
Das glaube ich dir.
Glaubst du mir? Und dann kam ja, ich meine, es ging ja dann immer weiter. Robin Hood ist ja wirklich so eine Figur, die taucht ständig auf. Alle 10 Jahre mindestens muss ein Film kommen. Und dann gab es ja 2018, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen Taron Egerton, Jamie Foxx-Film.
Ja, klar, in der Pressevorführung.
Den man lieber wieder vergessen möchte.
Den habe ich aber auch sehr, sehr schnell wieder vergessen.
Ja.
Und
ja.
Das war ja noch, war das nicht eins dieser Shared Universe-Ideen, wo man dann eigentlich irgendwie so zu jeder einzelnen Robin Hood-Figur noch einen eigenen Film machen wollte. Ich glaube,
stimmt, da gab es Pläne, ja, dass also Will Scarlett und wer da noch alles mitgespielt hat, auch noch einen kriegen sollte. Und das ist dann so schnell gestorben wie Guy Ritchies King Arthur-Ideen.
Genau, gab es ja so einige Shared Universe-Ideen, weil das irgendwie dann so 3 Wochen lang das Talk of the Town war in Hollywood. Nee, ich glaube, die einzige, der Robin Hood-Film, den ich am häufigsten gesehen habe, ist tatsächlich nicht der Disney-Film, der ist wahrscheinlich auf Platz 2. Sondern Helden in Strumpfhosen, also die Mel Brooks Parodie-Variante.
Sehr gut.
So, ja, und jetzt, heute, sind wir bei dem ganzen Robin Hood-Thema durch, denn wir sprechen jetzt heute über The Death of Robin Hood. Wir tragen ihn zu Grabe.
Verraten euch aber nicht, ob der Titel einfach nur polemisch ist und ob er wirklich stirbt oder nicht.
Genau, es ist Hugh Jackman spielt Robin Hood in fortgeschrittenem Alter.
Mit grauer Mähne.
Ja, man kann das relativ einfach erklären. Der Regisseur ist Michael Sarnowski.
Ich hätte jetzt Michael Sarnowski gesagt, aber keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
Nein, du hast auf jeden Fall recht. Michael Sarnowski, und der hat vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube 4 Jahren, einen ziemlich großen Wirbel mit seinem Debüt direkt gemacht. Das war Pick.
2021.
Mit Nicolas Cage. Mhm. Und der Film ist absolut fantastisch. Und Hugh Jackman sieht genauso aus wie damals Nicolas Cage in dem Film. Auch diesen wilde, lange Haare, diesen Rausche-Vollbart, also so Einsiedler, ungepflegt Einsiedlermäßig. Man könnte die direkt austauschen.
Ja, ein bisschen länger sind die Haare und ein bisschen tiefer eingegraben vielleicht noch die Falten, aber ansonsten stimmt's so. Der in die Jahre gekommene Normalo oder Held trifft sich dann da im Alter.
Und das war, ich glaube, das war auch der Grund jetzt, warum ich mich auf den neuen Film so gefreut habe, weil Pick liebe ich auch über alles. Danach hat er noch gemacht A Quiet Day, Day One. Das war so sein eingelöst, dass er jetzt irgendwie so dieser
dass er jetzt auch mal einen Blockbuster oder irgendwas im Hollywood-Kino richtig macht, ja.
Genau, sein Indie-Hype eingelöst, dass er da nochmal in Hollywood ein bisschen auch eine Gage absahnt, damit man erstmal auf der sicheren Seite ist. Und
den
jetzt
fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also den habe ich ganz gerne geschaut. Jetzt nicht nochmal, aber der war ein stattlicher Sci-Fi-Streifen zu einem Franchise, was schon existiert.
Auf jeden Fall. Ich war, glaube ich, auch positiv überrascht. Der war auch ziemlich erfolgreich, zumindest in den USA. Also dementsprechend alles richtig gemacht. Und jetzt hat er sich nochmal ein Indie-Projekt rausgesucht. Haben die tatsächlich auch selbst entwickelt, aber es wurde dann relativ früh, ich glaube auch in Cannes vor 2 Jahren, von dem Studio, über das gerade alle reden, aufgekauft in einer frühen Produktionsphase von A24.
Und das ist natürlich immer ein Versprechen dann.
Ja, das bei mir geht es hin und her. Also okay. Am Anfang war es ein Versprechen, das war ja so dieses neue Indie-Studio in Amerika, das da jetzt irgendwie mit irgendwie so auch mit edgy und irgendwie alles so ein bisschen besonders und so den Markt einmal umkrempeln wollte. Und die ersten 2-3 Jahre war das auch so, da war ich immer ganz gespannt. Und dann gab es aber irgendwann diese A24-Formel, wo man immer schon am Color Grinding, also welche Farbe diese Filme habe, wusste, das ist A24. Und da fing es an, mir auf die Nerven zu gehen. Also da war das eher so ein Schimpfwort. Und jetzt aber so im letzten Jahr sind die wieder diverser geworden. Also das Drama dieses Jahr fand ich zumindest super spannend. Mhm. Jetzt Backrooms habe ich schon gesehen. Der hat natürlich alleine schon deswegen eine ganz andere Farbgebung, weil die direkt diese gelben
Tapeten übernehmen. Ja.
Genau, den mochte ich auch. Und auch sonst in letzter Zeit eigentlich wieder. Also die ist schon spannender geworden.
Das Einzige, was für mich so rausgefallen ist, der mir überhaupt nicht gefallen hat, war Death of a Unicorn. Der Jenna Ortega, wir jagen böse Einhörner-Film.
Ja.
Aber gut, ansonsten bin ich aber schon immer eher interessiert, wenn ich sehe, dass da das Label A24 draufsteht auf einem Film.
Genau, und der jetzt ist aber auch wieder mehr so dieses, was bei mir so an der Grenze ist. Also es ist wieder dieses typische A24. Wobei das diesmal nicht unbedingt Color Grinding ist, sondern tatsächlich auf 35 mm Analogmaterial gedreht und dann so dieses felsige, düstere von Irland, also diese Natur in sowas ganz Unwirkliches gehüllt. Also der sieht schon geil aus.
Auf jeden Fall. Also das war auch mein erster Eindruck, als ich gesehen habe, dass da irgendwelche Nebelschwaden am Anfang vorbeidriften in einem Schneesturm und dann siehst du da ein paar Wolken auftauchen und wieder verschwinden. Da dachte ich schon jetzt nicht nur ans Color Grading, sondern einfach auch so an die Landschaftsinszenierung und dass da jemand weiß, wie man so die Umgebung zu inszenieren weiß.
Genau, also das war hier auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Es war so, also man kann das auch einfach digital machen und dann an irgendwelchen Reglern drehen und ich glaube, dann hätte es richtig scheiße ausgesehen. Aber so, weil sie es echt gemacht haben, fand ich das schon ziemlich cool. Und dann, wie überrascht warst du vom Gewaltgrad der ersten 40 Minuten?
Schon überrascht, weil der Film zumindest im Trailer noch ein bisschen was anderes versprochen oder einfach auch im Titel vielleicht mit sich getragen hatte. Aber ich war dann doch recht angetan, wenn man es sagen darf, zur Gewalt, dass mir dann am ersten Mal vermittelt wurde, okay, das ist der Robin Hood, den ihr jetzt kennen solltet, nicht eure Heldenlegende, sondern der gleich in den ersten 5 Minuten eine Frau, einen Hund und ein Kind umbringt. Und da dachte ich schon, okay, da gibt er auf jeden Fall eine gute Marschrichtung vor, wo ich dann erstmal mich neu einnorden muss. Und das ist, fand ich, was Positives.
Genau, also er macht nicht nur im Film keine Freunde, sondern ich glaube, dadurch, dass Robin Hood ja insgesamt eine so positiv besetzte Figur ist, muss man dem Publikum schon sehr, sehr offensiv eintrichtern, dass das jetzt nicht der Robin Hood ist, den wir alle kennen. Und spätestens, wenn also zumindest das mit dem Bogenschießen stimmt, also den Teil der Legende haben sie übernommen, er ist wirklich sehr gut im Bogenschießen und das sieht man auch sofort, weil er auf eine ziemlich weite Distanz einem weglaufenden kleinen Jungen von hinten durch den Kopf schießt, so dass das Pfeil durch das Auge wieder rauskommt. Also da muss man dann schon sagen, Bogenschießen kann er, aber nett ist er nicht unbedingt.
Nee, aber es fand ich spannend, dass man so ein Element nimmt, was alle kennen und das dann halt so ins Gegenteil verkehrt, um zu sagen, übrigens, ihr dachtet, oh, der ist ein toller Bogenschütz, der kann auf jeder Zielscheibe schießen, aber was, wenn die Zielscheibe ein Mensch ist?
Ja, nicht nur ein Mensch, ne? Also,
ein Kind auch noch, genau.
Ja, und auch noch eins, das ihm nichts getan hat und das einfach nur wegrennt.
Ja, ja.
Also das, ja.
Also wir sollten vielleicht dazu sagen, ist FSK 16 freigegeben, der Film jetzt. Also er geht nicht immer bis zum Alleräußersten, aber es ist schon ziemlich eklig, wenn, weiß ich nicht, da eine Hand an einer Scheunenwand runtergezogen wird, wo schon ein Messer drin steckt und dann, weiß ich nicht, bohrt er noch im Auge mit der Fackel nach oder so.
Ja, ja, also er trennt erst diese Hand auf, dass diese so die Hälfte auf jeder Seite runtergeht und dann nimmt er die beiden Hälften noch und reißt den ganzen Arm so durch. Und ja.
Es ist schon, ich dachte schon, ich war interessiert, dann nachzugucken, welche FSK es ist und war dann doch überrascht, dass es 16 geworden ist und nicht 18.
Ich glaube, das liegt dann in der zweiten Hälfte. Also Bill Skarsgård spielt den Edward, der aber in Wirklichkeit der Little John ist. Und der reißt einem auch noch den Unterkiefer rauf und zwar mit purer Hand, nachdem er irgendwie so in den Rachen reingestoßen hat. Das war schon echt, also so 5 Minuten lang hatte das schon Terrifier-Niveau.
Auf jeden Fall, ja.
Und es sind in der Berliner Vorführung KollegInnen gegangen.
Ich habe 2 gezählt, die rausgegangen sind.
Ja, und die sind auch nicht wiedergekommen, ja, also die an der Stelle gekommen sind. Also das ist, das war schon erstmal überraschend.
Da müsst ihr euch drauf einlassen, wenn ihr da reingeht, ja.
Ja, und dadurch, dass der so jetzt so rau und langsam anfängt, hatte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der solche Höhen in dem Bereich erreicht. Ja, also das hat mich schon, also mich schockiert solche Gewalt nicht. Aber das war schon so, dass man da saß, okay, jetzt rücke ich mal im Sitz nach vorne und guck mal genau hin, was jetzt noch passiert. Also das war erstmal was. Mal so richtig, das ist so eine Sache, die nicht funktioniert hat so richtig. Ich finde ja, dass man Hugh Jackman, gerade wenn man den wie ich 3 Tage vorher als der liebste Schäfer aller Zeiten in Glenkill gesehen hat, ich konnte ihm irgendwie trotzdem nicht so richtig böse sein.
Nee, also ich habe mich tatsächlich total auch gleich natürlich zu Wolverine, seiner Paraderolle, zurückgeworfen gefühlt, wo ich dachte, also was er da mit seinen Adamantium-Klingen anstellen konnte in den X-Men-Filmen, da kann er hier mehr zeigen, mehr Gewalt. Außer vielleicht, wenn man es noch ein bisschen mit Logan vergleicht, wo er ja auch schon einen alten Mann gespielt hat.
Genau. Und ja, also wir sind hier in einem Punkt in seinem Leben, wo er jetzt, also diese Mary Mann, mit denen er da früher seine Liebesbande, mit denen er dann offenbar jetzt hier nicht den Reichen genommen und den Armen gegeben hat, sondern er ist eher mehr so brandschatzend durch die Gegend gezogen und hat irgendwie alle möglichen Familien abgemeuchelt. Das liegt lange hinter ihm. Er hat wohl auch selbst diese Legenden teilweise gestreut, die sich jetzt verselbstständigt haben. Und er und Little John wissen auch selbst, also er schon noch relativ genau, aber Little John weiß bei vielen Sachen schon gar nicht mehr, ob er die jetzt selbst nur gehört hat oder ob die die damals wirklich gemacht haben. Also für den ist das auch mittlerweile so verschwommen. Und einzelne Leute, die man umgebracht hat oder so, das wissen die alle nicht mehr so genau. Das waren einfach zu viele. Und jetzt sind die aber an so einem Punkt, wo eigentlich Robin Hood gar nicht mehr unbedingt töten will. Aber die ganzen Kinder und Enkel von den Leuten, die er damals ermordet hat, die sind jetzt alle in dem Alter, wo die sich rächen wollen. Und deswegen kommen andauernd Leute bei ihm vorbei, um ihn umzubringen. Und dann muss er die halt auch töten. Geht
ja
nicht anders.
Es wird so ein bisschen, aber nur teilweise wie Notwehr inszeniert. Ich meine, er zieht ja auch mit Little John aus, um ihm dann zu helfen. Und dann tötet er halt auch. Aber gleichzeitig ist er auch kein Mensch, der jetzt was unternimmt, wenn irgendwas passiert. Also es gibt so eine ganz starke Szene, die sich mir relativ vom Anfang eingebrannt hat. Da sieht man Robin Hoods Silhouette so ganz verschwommen im Vordergrund links sitzen. Und hinten hat Little John gerade so einen Reisenden überfallen, weil er sein Brot haben wollte. Und meuchelt den da ab und er macht einfach nichts. Also es ist dann auch schon sehr bildbedeutsam inszeniert, um zu sagen, übrigens, der ist kein Guter.
Nee, genau. Und es geht irgendwie so dieses, ob dann später überhaupt noch ein Leben oder eine Rückkehr in irgend sowas ähnliches wie Normalität nötig ist. Die sind ja dann auch alle, also Little John hat einen Fake-Namen, der ist als Edward. Hat er sogar, er hat auch da irgendwie vor ein paar Jahren Reisenden umgebracht und dessen Identität übernommen und hat dann da irgendeine Frau geheiratet und mit der auch Kinder gehabt, bis dann irgendwann rausgekommen ist, wer er wirklich ist. Und das gab dann auch Probleme. Ich habe mich da irgendwie total an die RAF erinnert gefühlt. Also so irgendwie von so diesen ehemaligen Terroristen, die dann sozusagen alle irgendwie untergetaucht sind und jetzt versuchen da neuen Identitäten ihr Leben da weiterzuführen.
Spannender Vergleich.
Und das ist jetzt quasi so diese Ex-Gangsterbande, die da irgendwie das halbe Land gemeuchelt hat, die jetzt irgendwie gucken müssen, wie sie jetzt im Alter, wo sie das nicht mehr unbedingt weiter betreiben wollen, wie sie sich da verstecken oder untertauchen können.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber bin ich spannend, weil davon gibt es ja wirklich viele Filme von Ex-Söldnern, die früher ganz versiert waren in ihrem Handwerk und sich jetzt zurückgezogen haben und dann doch wieder aus dem Ruhestand zurückkehren.
Ja, wobei gefühlt ist er immer noch sehr versiert, weil das meiste Meucheln macht er mit so einem kleinen Dolch. Und da merkt man einfach so, also das ist, hat für ihn auch keine Emotionen mehr. Da sind die Bewegungen so total eingeprobt und so kurz wie möglich und so ganz schnell, fast ein bisschen John Wick-mäßig. Und da macht er keine große Sache draus. So, das ist, dann killt er halt jeweils.
Das steht ja dann irgendwie auch für den Film so ein Stück weit ein. Wir wollen jetzt nicht einen tollen Kämpfer, der noch drei Saltos macht, bevor er mit seinem Bogen, weiß ich nicht, jemanden trifft, sehen, sondern wir wollen ja dieses Bogenständige, was Sarnowski schon gerne auch in Pick zum Beispiel inszeniert hat, sehen, dass er sagt, okay, er hat im Vorfeld, glaube ich, auch gesagt, ich will diese Zeit zeigen, wirklich im 13. Jahrhundert, wie die Leute so im Dreck lebten, wie das alles nicht so heldenhaft war, wie es vielleicht Jahrhunderte später dann erzählt wird.
Genau, und das fand ich hier ganz gut, weil es auch wirklich so runtergebrochen war auf dieses, es war nicht so gewollt wie bei Ridley Scott. Also bei Ridley Scott war das ja so, dass man eigentlich so das Gefühl hatte, die einzige Regieanweisung in jeder Szene war einfach, ja, war schon ganz gut, aber wir brauchen mehr Matsch. Und das war also völlig drüber. Und das hier ist dann mehr runtergebrochen. Aber jetzt so, nachdem die erste Hälfte jetzt diese Gewaltschübe hatte und dieses, wir ziehen hier vagabundierend rum und gucken mal, wo wir bleiben, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, warst du von der zweiten Hälfte enttäuscht oder nicht?
Ich habe auf jeden Fall mittendrin gedacht, ich bin gespannt, ob das so für ein Publikum, was jetzt so ein Popcorn-Film oder ein Actionfilm erwartet, funktioniert oder umgekehrt, was halt eher die ruhige Hälfte erwartet und dann die Gewalt kriegt. Für mich hat es super funktioniert, weil diese ersten 30, 40 Minuten mir so eingebrannt haben von das ist der Robin Hood, den du dir jetzt merken musst. Und dann schwang das in dieser ruhigen, deutlich ruhigen letzten zwei Dritteln einfach noch für mich die ganze Zeit mit, dass es deshalb effektiv war, zu sehen, okay, was passiert jetzt, wenn so ein gewaltbereiter Mensch in die Stille hinein auf einmal nichts mehr zu tun hat.
Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich habe irgendwie so mir gedacht, so diejenigen, für die die zweite Stunde eigentlich gemacht ist, da hat er vorher alles dran gelegt, die in den ersten 40 Minuten aus dem Saal zu treiben. Und diejenigen, die ersten 40 Minuten völlig abfeiern, so ein Fantasy-Film-Fest-Gore-Hau-Publikum, die sitzen dann danach da und sagen dann, was soll das denn jetzt?
Ja, ja. Also für mich war aber die Mischung gerade das auch das Besondere dann an dem Film, weshalb es für mich gut funktioniert hat.
Genau, weil was ich gerade erst tatsächlich bei Wikipedia gelesen habe, nachdem ich die Kritik schon fertig hatte, also ganz schlecht im Nachhinein noch recherchiert, ist, dass das tatsächlich aus einer Ballade basiert aus dem 17. Jahrhundert. Also, aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem 17. Jahrhundert, genau. Also schon 600 Jahre später.
Eine englische Ballade, The Death of Robin Hood. Nee, andersrum. Robin Hood's Death, also ein bisschen umgedreht den Titel.
Genau, und dann darauf basiert. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass der irgendwie der Robin Hood-Film, den irgendwie niemand kennt, der aber auch ab und zu mal früher auf Kabel 1 lief, nämlich Robin und Marian mit Sean Connery. Aber ich glaube nicht Sean Connery als Robin Hood, sondern Sean Connery als
als Sheriff von Nottingham? Keine Ahnung.
Ich bin mir gar nicht sicher.
Ich glaub,
von 76.
Den hab ich
nee, ich glaube doch, er ist schon. Nee, er ist, glaube ich, Robin Hood. Und dann später spielt er ja aber in dem anderen auch noch mit. Also in König der Liebe taucht er doch am Ende auch auf. Da ist er nämlich der gute König, der dann aus dem Krieg zurückkommt.
John. Nee, Richard.
Richard. Ja, genau. Also auf jeden Fall, der Film basierte auch zum Teil schon darauf. Aber nicht so wie jetzt hier, denn ich hatte aufgrund des Films dann eine ganz andere Assoziation, die jetzt keiner nachvollziehen kann, weil den Film wahrscheinlich kaum jemand gesehen hat, aber ist mir egal. Denn Robin Hood wird dann irgendwie auch schwer verletzt und dann wird er halt von so einer Nonne gespielt, von Jodie Comer, die hat so eine Krankenhausinsel.
Ja, Kloster eigentlich schon, so eine Anlage, wo man nur im Boot hinkommt.
Genau, also auf jeden Fall so eine einsame Insel, wo da Leute zusammen gepflegt und gepflegt werden. Und dann liegt er da halt rum erstmal. Und ich musste da sofort an Albert Serra denken, einen meiner Festival-Lieblingsregisseure, ein spanischer Regisseur, der den Film gemacht hat, The Death of Louis
XIV,
genau. Also wer ist der 14?
Der 14.
Ja, dem französischen. Und da geht es wirklich nur darum, dass dieser König 80 oder 90 Minuten lang quasi verreckend in seinem Bett liegt, während diese ganzen Hofangestellten dann da irgendwie versuchen irgendwie so diese höfischen Regeln irgendwie am Laufen zu halten, während dieser Typ da irgendwie so kaum noch Luft kriegt und die ganze Zeit da echt nur so Verreckgeräusche
ja,
macht.
Ja.
Genau, und da habe ich gedacht, okay, dann sehen wir jetzt einfach nochmal die letzten 70 Minuten lang einfach nur, wie Robin Hood da vor sich hinkrepiert. Aber das hätte ich gut.
So bettlägig war er denn doch nicht am Ende.
Genau, so bettlägig war er noch nicht. Genau, wir wollen dann jetzt nicht zu viel spoilern mit der, worum es dann im eigentlichen Film geht, aber es geht dann so ein bisschen darum, ob er dann da auf dieser Insel jetzt tatsächlich nochmal Frieden finden kann, ob man aus diesem Rachekreis herauskommt und wie das vielleicht funktionieren kann oder nicht.
Ja, finde ich spannend, dass du an so einen Bettgeschichtenfilm denkst mit dem König. Ich hatte eher wahrscheinlich natürlich wegen dem Einstieg so Assoziationen mit hier The Green Knight von David Lory, so einfach so mit diesem schwelgenden Bilderreigen, wir begeben uns da jetzt mal hin und folgen dem, wo auch immer er hingeht. Wenn du den gesehen hast, nehme ich an.
Ich habe alles gesehen.
Du hast alles gesehen. Okay, dann kann ich davon ausgehen, dass du alles gesehen hast. Oder an Macbeth musste ich noch denken von Justin Kurzel. Der hat auch sehr viel so mit Schlachten und Hintergrundbeleuchtung hinbringt, brennt irgendwo ein Feuer und ein bisschen Farben gearbeitet. Genau, also da sieht man schon so ein bisschen, da kommt dieses Indie-Handwerk rein. Oder Robert Eggers vielleicht noch mit The Northmen, die alle so ein bisschen dieses dreckige Element drin haben wollen, ohne jetzt zu sehr sich im Blockbuster der Hollywood-Marke zu verfangen.
Genau, ich glaube, der hier ist, da muss man ehrlich sagen, noch eine Nummer kleiner.
Mhm.
Also ich habe dann so viel an The Witch gedacht, wobei der hier keine übersinnlichen Elemente hat. Aber das ist vielleicht so das Publikum. Also das ist jetzt eigentlich keine Überlegung, die mich interessiert, aber die man natürlich automatisch immer so mitmacht. So, für wen ist denn das? Und das ist bei dem Film hier gar nicht so einfach, was aber für mich immer eher ein Qualitätsmerkmal ist.
Dass man ihn nicht so direkt in eine Genre-Schublade oder eine Publikumsschublade stecken kann, ja.
Ja, weil irgendwie, also ich wüsste, ich, das kann man jetzt irgendwie schlecht finden, aber ich wüsste jetzt niemanden, wo ich sagen würde, so komplett vorbehaltsfrei, ja, das ist genau dein Ding. Weil der halt so zwei so unterschiedliche Hälften hat, die sich fast gegenseitig so ein bisschen ausschließen.
Ja.
Also jetzt habe ich dich gefunden.
Wir haben uns gefunden, wir den Film mochten hier in diesem Podcast. Genau. Aber ich würde vielleicht auch noch einfach sagen, auch Leute, die vielleicht von ihren Filmen jetzt nicht nur eine stringente Handlung wollen, die von A nach B erzählt wird, sondern auch gerne mal in irgendwelchen cineastischen Bilderwelten schwelgen, weil der schon viel mitbringt mit so Kameraführung. Also ich habe danach den Kameramann dann mal nachgeschlagen, Pat Scola heißt der. Der hat neben Pick auch Sing Sing gemacht, das Gefängnisdrama, was ja auch letztes Jahr ein bisschen Anklang gefunden hat, was ich auch sehr schön gefilmt fand. Und da dachte ich mir, der kann schon Bilder gut inszenieren. Also die müssen jetzt gar nicht so viele Sets aufbauen. Da reicht es schon, wenn man einfach ein schönes Kloster hat, was man irgendwie mit den hohen Wänden an der Klippe filmen kann oder das natürliche Licht, was gerade noch über den Horizont kommt oder so. Also ich glaube, da könnte der auch seine Anhänger finden, dieser Film, die gerne einfach schöne schöne Bilder im Kino sehen.
Ja, ja, sag ich ja. Das ist die zweite Hälfte, aber da muss man halt vorher noch irgendwie.
Aber die erste Hälfte ist auch schön, wenn man jetzt mal die Gewalt ausklammert.
Also wenn das dann da während der Gewaltszenen auch im Hintergrund alles brennt und so nachts, dann sieht das auch super aus, wenn da die Gliedmaßen mit bloßer Hand auseinandergerissen werden.
Ja, ja.
Kann man schon machen. Aber vielleicht wisst ihr jetzt anhand unserer Kritik schon, also ich zum Beispiel besitze ja zwei Kinoabos, einmal für Multiplex hier in Berlin und einmal für die ganzen Arthouse-Kinos in Berlin. Und wenn ihr jetzt nicht das komplette Ticket bezahlen könnt, sondern rein sozusagen die Tickets umsonst bekommt dann in so einem Abo, dann wisst ihr jetzt, ob ihr nach 40 Minuten geht oder ob ihr erst nach 40 Minuten kommt.
Ich hab Leute erlebt, die rausgehen, aber ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der an einer bestimmten Uhrzeit reinkommt und sagt, so, jetzt aber.
Ja, das traut sich keiner.
Nee.
Obwohl, man erlebt mittlerweile immer häufiger, dass Leute erst eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu spät kommen. Also so 5 Minuten, also selbst 5 Minuten ist Horror für mich. Ich würde gar nicht mehr anfangen.
Nee, dann, wenn ich die ersten 10 Minuten verpasst habe, dann nee.
Dann gehe ich nach Hause. Aber jetzt kommen immer welche eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät. Was ich an sich schon nicht verstehe, aber die haben zuverlässig, immer, ich habe es noch nie anders erlebt, wenn die Leute eine Dreiviertelstunde zu spät kommen, haben die alle riesige Popcorn-Tüten und Cola-Dinger dabei. Das heißt, die sind zu spät zum Kino gekommen, ja, haben schon fast den halben Film verpasst, aber dann sich trotzdem entschieden, sich dann trotzdem nochmal 10 Minuten lang in die scheiß Essensstange zu stellen, bevor sie dann 45 Minuten zu spät kommen.
Ich glaube, das ist Trostpflaster, Christoph, weil die kommen hin und denken, ich bin so traurig, ich habe jetzt den Anfang verpasst, ich brauche jetzt irgendwas, was mich glücklich macht, süßes Popcorn oder auch salziges.
Die wirkten aber überhaupt nicht traurig, die wirkten alle immer, wie, als ob das das Normalste von der Welt ist.
Ich weiß nicht, wie Leute heute Filme gucken, wahrscheinlich nicht so wie wir.
Ja, also furchtbar. Furchtbar. Genau, aber hier könnte man es mal machen, aber natürlich eigentlich nicht. Man muss dann da schon durch. Man kann sich ja notfalls auch einfach mal, es ist gar nicht, von der reinen Zeit her, ist das gar nicht so viel. Da sind das wahrscheinlich insgesamt 2-3 Minuten, wenn man alle Gewaltszenen zusammenrechnet oder lass es höchstens 5 sein. Das heißt,
der ist ja auch schon ruhig und dann kommt was und dann ist er wieder kurz ruhig, ja. Ja.
Man kann da schon mit Händen vor den Augen arbeiten, ohne dass es zu heftig wird.
Wenn man weiß, in welchem Moment man weggucken muss.
Ja, ich finde das, also bei Pressevorführungen passiert das nicht so oft. Mhm. Also weil wir sind ja alle schon eher abgestellt oder gucken alle viel. Und ich glaube, das lag hier wirklich daran, dass die Leute damit nicht gerechnet haben. Weil vielleicht, ich habe den Trailer nicht geguckt, aber du sagst ja, da wird das nicht so angedeutet. Also wenn die Leute hier eher so eine ein bisschen philosophische, spirituelle Abhandlung über einen sterbenden alten Mann erwartet haben und dann wird erstmal da gemetzelt, wie nichts gut ist, dann ja. Ist das vielleicht so das. Und dann das fragen sich Leute, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Ja, wobei wir auch dazu sagen sollten, was für mich auch schon einen großen Teil des Films ausgemacht hat, ist, dass ich eine schöne Art finde, wie Legenden verhandelt werden können, also wie Legenden überhaupt erst entstehen und wie sie weitergetragen werden und wo sie irgendwie an ihre Grenzen stoßen. Da gibt es ja dann ganz viele Metaphern und Szenen im späteren Verlauf des Films, wo man trotzdem noch viel rausziehen kann, auch auf der philosophischen Schiene, wenn man deshalb gekommen ist.
Ja, genau, also mit diesem, dass er das selber gestreut hat, dass die eigenen Leute das irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können.
Ja.
Was für eine Wirkung das eigentlich hatte.
Einfach auch so eine kleine Szene, wie zum Beispiel er und Little John unterhalten sich, die kennen sich ja nur auch schon lange und Little John erzählt eben, pass auf, ich will jetzt hier meine Frau zurückerobern und dann sagt er, zeichne mir ein Bild von deiner Frau und dann fängt Little John an, ja, die hat Haare, die sind blutrot. Und dann unterbricht ihn Robin Hood und sagt, pass auf, das, so geht das nicht, das passt nicht hier als Adjektiv, du musst mir ein gutes anderes Adjektiv geben. Und dann soll er halt sagen, die Haare sind rot wie die untergehende Sonne, was natürlich viel poetischer ist. Und wo man denkt, okay, hier sieht man schon diesen Eingriff von, wir müssen die richtigen Worte und die richtige Art, eine Geschichte zu erzählen, finden, damit die auch überdauert. Und da hat er dann halt auch dran mitgeschraubt vielleicht und dafür gesorgt, dass dann halt das auch in Gedichten zitierbar ist.
Ja, und er hat es ja auch so gut gemacht, dass selbst seine eigenen Leute, also Little John fragt ihn dann ja auch, ja, ich werde hier immer nach der einen Geschichte damit, ich glaube, das war Müller oder so, mit dem Müller immer gefragt. Und ich erzähle das dann immer, aber ich weiß an dieser einen Stelle irgendwie nicht weiter oder wie genau das war, wie war das denn nochmal? Und Robin Hood meinte nur so, es gab nie einen Müller.
Es kommt immer genau von ihm, das ist alles Lügen, wurde alles nur irgendwo zusammengeklaubt und erfunden. Wo dann aber auch interessant natürlich in Frage gestellt wird, wie sehr seine Erinnerung wirklich taugt da, das zu beurteilen, ob er nicht vielleicht auch über die Jahre hinweg schon Sachen vergessen hat, die wichtig waren. Und da finde ich es dann spannend, wie dann doch wieder die Legenden, die man vielleicht ein bisschen kennt, wenn man sich mit Robin Hood auskennt oder schon ein paar andere Filme gesehen hat, doch wieder reinkommen, so berühmte Gegner wie, hat da Guy de Gisborne wirklich den Kopf abgeschnitten oder war da was anderes oder gab es den überhaupt nicht? Also das finde ich schon spannend, dass das auch trotzdem verhandelbar ist, während er dann auf einer Insel rumläuft und vielleicht beim Obstbaum beschneiden hilft.
Den kenne ich auch nicht. Wer war das?
In der Legende war das tatsächlich eher so einer, der als Bösewicht aufgezogen wurde. So ein Söldner, wenn ich mich richtig erinnere. Also in den ersten Geschichten war er so als Killer inszeniert. So den muss Robin Hood im Wald besiegen, damit er ein richtiger Held ist. Und in den späteren Geschichten wurde dann tatsächlich noch so umgedeutet, dass es so ein Liebesdreieck gab zwischen Robin Hood, Guy of Gisborne und Maid Marian.
Aber das war dann nicht Alan Rickman, oder? War das Alan Rickman?
Hat Alan Rickman den Sheriff von Nottingham gespielt? Es ist zu lange her, dass ich den 90er Robin Hood gesehen habe. Das tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Ja, das wisst ihr da draußen alle viel besser als wir. Also ich habe natürlich, ich fand es gut, dass sie jetzt nicht so komplett auf diesen Meta-Gag-Zug aufgezwungen sind und jetzt irgendwie alle berühmten Szenen, die man so kennt.
Dass wenn man so das reinstreut.
Und das dann einfach so andauernd, das ist wohl, ich gucke den erst morgen, aber ich habe gerade die Kritik redigiert. Also es war wohl so ähnlich jetzt bei dem He-Man-Film, Masters of the Universe, dass man dann auch so diesen Selbstironie dann so ein bisschen selbstschützend davor gemacht hat, dass man das alles nicht so ernst nehmen muss und so.
Und Robin Hood nimmt sich auf jeden Fall ernst. Also ich habe irgendwie aufgeschrieben in meinen Presseverführungsnotizen, oh, ein Witz. Einmal wurde ein Witz gemacht, als er vom Leprakranken also gesagt bekommt, ah, es ist doch viel wichtiger, dass der Kopf frei ist und so. Und das hat mich geheilt. Und dann sagt er zu ihm, siehst aber nicht geheilt aus.
Ja, ja. Nee, die eine Szene, und die wird dann auch relativ lange erzählt, die zitiert wird, ist halt das erste Treffen mit Little John, das wir alle aus zig Verfilmungen kennen, weil das ist ja dieser Kampf auf der Brücke, wo dann Little John ihn ins Wasser stupst, da mit den irgendwelchen Stäben, die sie da gegeneinander kämpfen und so. Das wird relativ lange verhandelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass in jedem fünften Satz da irgend so eine Anspielung reingeworfen
wird. Nee, es ist eher ein Anstoß zum Nachdenken. Wie zum Beispiel mit der Szene, ist es wirklich wichtig, immer die genaue Wahrheit zu wissen? Oder ist es vielleicht auch manchmal wichtig, eine Geschichte zu haben, an die man sich hängen kann, um der trostlosen Wirklichkeit zu entfliehen? Oder woanders hinzukommen damit, ja.
Ja, ist also schon, also es hat aber bei Pig noch einen Tacken besser für mich funktioniert, muss ich sagen, diese Philosophie. Also bei Pig war ja, für die es nicht kennen, Nicolas Cage spielt auch so einen Einsiedler im Wald, der da irgendwie in so einem Wohnwagen lebt und ein Trüffelschwein hat. Und dieses Trüffelschwein wird irgendwann entführt.
Ja.
Und er will das zurück. Und das heißt, er muss jetzt aus dem Wald wieder die Stadt zurück und so, wo er eigentlich nicht mehr hin will. Und man weiß aber auch lange nicht genau, was das eigentlich für ein Typ ist. Und man rechnet eigentlich so von der ganzen Anlage, dass das so düster ist und Nicolas Cage in seinem Crazy-Modus so ein bisschen und dann mit den Haaren und dem Bart und so. Man geht jetzt eigentlich davon aus, dass er zurück in die Stadt geht und dann da irgendwie so John Wick-mäßig alle platt macht.
Genau, so John Wick mit dem Schwein, ne?
Und das Überraschende an dem Film ist halt, dass es statt dieser Gewaltausbrüche dann eigentlich unfassbar melancholisch zärtliche Szenen gibt, weil rauskommt, dass Nicolas Cage in Wirklichkeit ein Sternemeisterkoch ist, der irgendwie besser kocht als alle anderen. Und wer das einmal gegessen hat, der ist dann total verliebt in dieses Essen. Und diese Gefühle, was überhaupt dieses Kochen auslöst, das hat man in diesem Film nach dem Auftakt überhaupt nicht erwartet. Und das hat mich damals total berührt. Während ich das hier in der zweiten Hälfte eher alles spannend fand, aber ich bin da so emotional nicht so 100% reingekommen, weil ich halt Hugh Jackman in der ersten Hälfte, also ich sag mal so, wenn ich in der ersten Hälfte voll drauf eingestiegen wäre, was Hugh Jackman da abzieht, dann hätte ich mit der zweiten Hälfte wahrscheinlich Probleme gehabt, weil, also was will er mir denn jetzt über Schuld und Sühne erzählen beim Typen, wo er mir die erste Hälfte erzählt hat, der hat übrigens jetzt 20, 30 Jahre lang nur Frauen und Kinder abgeschlachtet, würde ich auch sagen, ob mich dessen Seelenheil jetzt so wahnsinnig interessiert, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es dann Leute, wo man sagen könnte, ja, die haben das halt auch irgendwie verdient vielleicht. So. Aber weil es Hugh Jackman ist und Hugh Jackman immer charmant ist, war ich ihm halt gar nicht so böse jetzt da nur dafür, dass der da jetzt, was weiß ich, hunderte Familien massakriert hat. Kann jedem mal passieren.
Ich glaube, da ist die Besetzung auch eine wohlüberlegte Entscheidung gewesen. Genau deswegen, weil, weiß ich nicht, wer fällt mir denn jetzt ein, der so richtig böse Leute spielt, wo du sagst, ne, den will ich jetzt sterben sehen.
Ja, es hätte vielleicht einfach nicht so ein Hollywood-Star, sondern mehr so ein Charakterkopf sein können. Ben Mendelsohn zum Beispiel oder so.
Also, aber den dann braucht man wieder als Star eigentlich, um dem Film auch genug Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Ja, das ist ja das so ein bisschen. Mit. Aber so, dann hätte ich gesagt, so, wenn ich nach der ersten Hälfte jetzt wirklich so den gehasst hätte aus vollstem Herzen, dann hätte ich bei der zweiten Hälfte gesagt, so Challenge accepted, mal gucken, was da jetzt, da muss er wirklich was auffahren.
Aber auch in der Inszenierung hatten wir ja vorhin drüber geredet, ist es ja nicht so, dass er das komplette Urteil hier schon verdient, weil es ja doch irgendwie als Notwehr inszeniert wird ein Stück weit, was er da tut, selbst wenn es sehr brutal und grausam ist. Dass es immer noch schlimmere Typen gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel Bill Skarsgård die Hauptrolle gespielt hätte, der ja wirklich da noch radikaler mordend durch die Gegend zieht und selbst vor den Augen eines kleinen Mädchens dann sagt, ups, Entschuldigung hier, guck mal, ich bin's doch, der Papa. der kann dann halt noch mehr in Abgrenzung zu der Robin Hood-Rolle einem sagen, okay, es geht noch schlimmer.
Genau, also ja, weiß gar nicht, ob es schlimmer ist, weil ich finde so Bill Skarsgård, also als Edward beziehungsweise Little John, der ist halt auch schon relativ hohl. Also der ist jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und der ist halt einfach so ein, also der kann halt auch über das, was er da tut, gar nicht wirklich reflektieren. Der ist halt einfach wirklich Killer. So, oder
hat er immer gemacht, macht er immer weiter. Er immer weiter. Ja.
Während ja Hugh Jackman als Robin schon so, also das alles macht, aber das total reflektiert und dann halt ja auch zu diesen Geschichten verarbeitet, um sich da irgendwie aus der Schlinge zu ziehen und so.
Sein Gewissen zu beruhigen.
Also er ist ja schon so irgendwie so genial und melancholisch und irgendwie so nachdenklich, grüblerisch und so. Ja. Das macht es in der zweiten Hälfte den Film deutlich einfacher und ich hätte es aber vielleicht noch spannender gefunden, wenn da die Fallhöhe größer gewesen wäre.
Verstehe, was du meinst, ja, okay. Hast du eigentlich Bill Skarsgård sofort erkannt?
Überhaupt nicht.
Ich dachte auch, wie kann so ein Bart jemanden so verändern? Der ist doch so eine sehr markante Gestalt eigentlich auch mit seiner großen Körpergröße und seinen Augen und seinem Kinn und so. Und ich musste da echt dreimal hingucken, dachte, ich habe doch gelesen, dass Bill Skarsgård da drin ist. Und dann ja, ist das dieser Edward-Little John. Ja,
dadurch, dass Little John nicht bei der IMDb steht, sondern nur Edward.
Ja. Hast du die ganze Zeit noch gewartet, dass er noch kommt?
Nein, ich gucke ja vorher weder, wer mitspielt, noch gucke ich mir Trailer an. Das heißt, ich wusste das überhaupt nicht. Das interessiert mich vorher nicht. Aber ich habe dann hinterher beim Schreiben halt geguckt, wer da eigentlich drin war. So,
ach, dann hast du es erst festgestellt.
Und dann habe ich Bill Skarsgård festgestellt und dann stand das Edward. Und dann war ich mir sicher, das muss der Leprakranke sein, weil der hat ja die ganze Zeit so Verbände vom Gesicht. So, weil ich habe ja kein Bill Skarsgård in diesem Film gesehen. Das muss also der hinter dem Verband sein. Das stimmt aber nicht.
Er ist schon stark dann als Schauspiel auch ein Stück, was er dann abliefert, dass er nochmal.
Vor allem, weil man ja Bill Skarsgård, man sieht den ja, außer in diesem Autofilm mit Russell Crowe, wo er da eingesperrt ist, in dem Auto, wo Russell Crowe ihn da irgendwie foltert.
Sonst ist er immer irgendwie entstellt, meinst du, so als
Nee, hat er immer, oder als, immer ganz viel Schminke im Gesicht, also Crowe auch, oder? Crowe und als
stimmt,
Pennywise.
Ja, aber ab und zu sieht man ihn schon so Atomic Blonde oder so, dann mal in seinem normalen Gesicht.
Das erinnere ich gar nicht mehr, ja. aber ich finde, er hat ein so markantes Gesicht, dass man ihn selbst mit dem ganzen Make-up immer sofort erkennt. Aber hier, also der Bart, ich glaube, das ist ja bei ihm auch hauptsächlich das Kinn. Und wenn er dann Vollbart hat, dann ist das vielleicht.
Wahrscheinlich, ja. Was sagst du zu Jodie Comer? Sie hat ja schon so die zweite bis dritte Hauptrolle in dem Film, würde ich sagen. Wenn sie sich dann diesem verletzten Robin Hood, der sich ja gar nicht Robin Hood nennt, sondern Randolph oder so, annimmt, hat sie für dich noch ein gutes Gegengewicht mitgebracht? Oder wie siehst du ihre Rolle?
Ja, ich mag sie ja total gerne immer, aber ich finde irgendwie, das ist eine der ganz, ganz wenigen Serien, die ich tatsächlich gesehen habe. Nicht, dass ich noch wüsste, wie die heißt. Wie heißt die?
Was denn?
Ihre große Serie.
Killing Eve?
Ja, genau, Killing Eve. Und da zieht sie, also was sie da abzieht, ist ja unglaublich. Und ich finde irgendwie bis heute, also Hollywood hat noch nicht so die richtigen Rollen für sie gefunden.
Es gibt ab und zu so Filme, weil wir vorhin gerade bei Ridley Scott waren, in The Last Duel fand ich so richtig stark. Und dann in 28 Years Later war sie ja auch drin.
Ja, aber da ist sie ja auch nur gestorben, hauptsächlich.
Na, sie hatte schon noch ein bisschen was zu tun. Aber man merkt halt noch, sie ist so eine Schauspielerin, die auch gut hinter den Rollen verschwinden kann. Und das tut natürlich ihrem Star-Status jetzt nicht unbedingt gut, um den weiter auszubauen in so Mittel-Nebenrollen.
Ja, aber also für mich könnte sie mehr mal wieder so exzentrischere, ausbrechendere Rollen spielen. Okay. Weil das kann sich schon ziemlich gut. Weil hier, ja, also erstmal ist sie halt so die gutherzige Donne. Und dass die zweite Ebene, die dann dazukommt, kommt auch gar nicht durch sie, sondern weil der Leprakranke irgendwann was über sie erzählt, was dem Ganzen noch so einen extra Zündstoff mit reinbringt. Dementsprechend fand ich das okay, aber es war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das hat mich.
Also ich fand, sie hat gut in die Rolle reingepasst, aber dass sie jetzt die ist, hier diejenige, die mir am meisten in Erinnerung bleibt, würde ich auch nicht sagen. Nee,
also das ist schon eine Hugh Jackman-Show.
Auf jeden Fall. Zumal dann der Leprakranke einfach die meiste Zeit sein Gesicht bedeckt hält, weil er ja entstellt ist, der Aussätzige. Habe ich mich aber gefreut, da musste ich zum Beispiel am Ende nachgucken, dass es Murray Bartlett ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du nicht so im Serienbereich unterwegs bist. Der ist zumindest unter Serienfans sehr bekannt aus der ersten Staffel White Lotus, wo er den Hotelmanager spielt, so eine ganz Marke von Mensch. Oder in The Last of Us hat er eine sehr prägnante Episode gehabt in der großen Serie.
Dann wisst ihr jetzt, wann der Podcast aufgenommen wird, weil ich war letzten Freitag beim Deutschen Filmpreis. Mhm. Das einzige Mal im Jahr, wo ich einen Anzug anziehe. Und das hat Christian Friedl moderiert, der das ganz, ganz fantastisch macht, auch wenn wenn die Veranstaltung ansonsten sich teilweise wahnsinnig ziehen kann, aber der macht das fantastisch. Und der war, auch wenn ich das nicht gesehen habe, auch mal Hotelmanager beim White Lotus.
Aber in der dritten Staffel.
Siehst du. Guck mal, und das wusste ich sogar jetzt.
Ja.
War Hugh Jackman eigentlich irgendwann schon mal so richtig böse?
Das ist eine gute Frage.
Also bei Prisoners war er schon sehr, 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 sehr ambivalent.
Ja.
Aber da hat er ja noch für die richtige Sache gekämpft und ist dabei nur übers Ziel hinausgeschossen.
Das waren in Password Swordfish, da kann ich mich nicht mehr so richtig an erinnern. Die waren da alle etwas zwielichtig.
Ja, aber er war ja der Held. Also ja, okay, das war ja auch nur so ein harmloser Blockbuster.
Ja, aber stimmt, er hat eigentlich noch nicht so ein, wo man sofort sagt, boah, das ist so ein Bösewicht, der in die Geschichte eingeht, gespielt.
Ja, glaube ich auch nicht. Genau. Und das war so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man es hier noch hätte weitertreiben können oder ob er sich nicht getraut hat. Oder.
Aber also im Gegensatz zu seinen anderen Rollen, wenn er jetzt musicalmäßig auf irgendwelchen Bars tanzt oder Schafe hütet, fand ich das schon eine starke Leistung. Also ich war danach wirklich beeindruckt von ihm, wo ich dachte, er hat sich da sehr reduziert zurückgenommen im Sinne von, damit seine Figur eine andere Ausstrahlung bekommt. Für mich hat es funktioniert.
Ja, ja. Kaufe ich ihm auch voll ab. Er war ja wirklich von Anfang an auch mit dabei, also er hat ihn ja auch mit produziert und ich glaube, schon als er verkauft wurde, hatte er zugesagt und nicht erst, nachdem die ein Studio hatten und so, also er war wirklich von Anfang an dabei, das merkt man schon, dass das so ein Herzensprojekt ist. Ja. Hat jetzt auch für uns noch in der Zukunft, für euch in der Vergangenheit, jetzt seine Weltpremiere beim Sydney Film Festival, das also in Australien, und das würde natürlich ohne Hugh Jackman jetzt bei einem Stoff, der in England spielt und von einem amerikanischen Studio gemacht wurde, auch nicht passieren. Ja. Also ich glaube, da hat er auch
Und ich glaube tatsächlich, so ein bisschen haut die Rolle auch so in diese Wolverine-Kerbe nochmal rein, weil da war er ja auch ein Kämpfer, der irgendwie so in sich zurückgezogen und grummelig war. Und das kommt hier so ein bisschen als Charakteranklang schon wieder mit, obwohl es natürlich völlig andere Figuren sind, wenn man jetzt die Comic-Vorlage hier mit einer alten Legende aus England vergleicht. Aber so dieses Rollenschema, nur dass es halt ein bisschen mehr hier in die düstere Richtung noch getrieben wird, würde ich schon wiedererkennen.
Ja, ich bin da jetzt auch echt gespannt, wie das so an den... Also in Deutschland wird der Film halt so ein mittelgroßer Arthouse-Film. Gehe auch davon aus, dass der ja hauptsächlich in Arthouse-Kinos laufen wird. Also
ich denke auch, ja.
Wir haben natürlich immer Berlin-Bubble. Hier gibt es halt so viele Arthouse-Kinos. Also da, wo es nur Multiplex gibt, wird der auch laufen. Aber es ist eigentlich eher ein Arthouse-Thema. In Amerika bin ich jetzt gespannt, wobei ich glaube, dass er jetzt null Druck hat, weil A24 gerade alles Geld der Welt verdient hat mit Backrooms.
Ah, okay.
Ich meine, 81 Millionen am ersten Wochenende.
Ich dachte, die haben auch alles mit Geld der Welt ausgegeben mit Marty Supreme.
Marty Supreme war ja profitabel.
Ja, ja. Ich meine, nur die haben da wirklich sehr viel auch in die Werbemaschine investiert, wo dann auch viel rausgeflogen ist, was sie vielleicht verdient hatten.
Das hat, glaube ich, wie heißt er nochmal?
Wer denn? Timothée Chalamet?
Ja, Timothée Chalamet. Der hat, glaube ich, auch vieles einfach so gemacht. Und ich glaube, einiges davon war nicht mehr abgesprochen. Also das, ich weiß nicht, ob die da wirklich so viel Geld ausgegeben haben. Das war einfach nur, Timothy ist da so ein bisschen Marketing-Amok gelaufen. Aber was soll's, hat auch irgendwie alles zusammengepasst. Hat ihn nur am Ende seinen Oscar gekostet, weil die Leute zu genervt waren. Ja, was soll's. Aber jetzt verdienen sie sich gerade dumm und dämlich, sind, glaube ich, so reich wie nie. Also da ist jetzt, glaube ich, erstmal so für alle A24-Filme, ich glaube, das Drama hat ja auch gut funktioniert. Mhm. Also ich glaube, die finanziell sind die erstmal happy. Weil ich meine, vorher war der Rekord, ich glaube, 24 Millionen für Civil War am ersten Wochenende und von 24 auf 81 in der Studiogeschichte ist unglaublich. Und ich meine, Backrooms hat 10 Millionen gekostet und hat jetzt schon weltweit am ersten Wochenende 120 gemacht. Das ist, ihr hört den Podcast jetzt nochmal 2 Wochen später. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, ob das schon einer der profitabelsten Filme aller Zeiten ist oder nicht. Das heißt, bei A24 ist das Konto erstmal übermäßig gefüllt. Mal gucken, was die mit dem Geld machen.
Mal gucken, was Robin Hood dazu beiträgt oder nicht.
Es ist immer spannend, wenn Studios ein Jahr zu viel Geld verdient haben, was dann passiert. Das hat schon viele Studios gekillt.
Ja.
Weil, also ich glaube, A24 ist jetzt ich glaube, das ist auf jeden Fall noch privat. Ich glaube nicht, dass die an der Börse sind oder so. Aber ansonsten, wenn du, je nachdem, wie das funktioniert mit den Investitionen, hast du dann oft auch das, den Druck, das am Ende des Jahres auszugeben, weil du sonst ausschütten müsstest. Und dann wäre das Geld einfach weg.
Dann lieber in neue Filme reinstecken.
Ja, und da sind auch schon einige deutsche Verleiher, so mittelgroße Verleiher aus Deutschland, die dann so aus dem Nichts so einen 2-3-Millionen-Hit hatten. Die haben das dann alles, und dann wissen das natürlich auch die Geschäftspartner, dass die jetzt viel Geld auf dem Konto haben. Das heißt, die müssen, wenn sie irgendwo auf dem Festival einen Film einkaufen, immer erstmal grundsätzlich das Doppelte zahlen, weil sie haben es ja. Und wenn dann im nächsten Jahr alles floppt, dann ist das Ding 2 Jahre später pleite. Warner hat sogar deshalb mal einen Harry Potter-Film um ein halbes Jahr verschoben.
Wegen diesen Geldabschneidereien.
Weil die zu viel Geld verdient hatten. Dann haben, glaube ich, 2, 3 Filme in dem Jahr total überperformt. Und wenn dann noch Harry Potter gekommen wäre, dann hätten die eins der besten Jahre ever gehabt. Und im nächsten Jahr hätte es so ausgesehen, als ob irgendwie die Einnahmen um 60% einbrechen. Und das mögen die an der Börse gar nicht. Und dann haben die gesagt, bevor wir jetzt ein fantastisches Jahr und ein nicht so gutes Jahr haben, schieben wir was rüber, dass die beide so gehobenes Mittelfilm sind. Das ist gesunder, wenn das eine Linie ist.
Spannend.
Aber wir reden jetzt auch, ja gut. Also wir können eigentlich auch aufhören, weil wir sind schon bei 45 Minuten. Ich find,
wir haben jetzt Robin Hood ausgeschöpft, aber natürlich noch nicht bis zum Ende. Da müsst ihr dann in den Film gehen, um das rauszufinden, was dann noch passiert, welche Wendungen da noch auf euch warten. Denn es sind ja ein paar kleinere Wendungen am Ende noch mit drin, können wir vielleicht andeuten.
Ja, ja. Also ja, aus dem Titel kann jeder machen, was er will. Genau, wir müssen, wir sind ja bei Filmstarts und nicht bei Moviepilot.
Was bedeutet das?
Sternewertung.
Ach, Sternewertungen. Da muss ich mal nachdenken. Ich habe noch keine konkrete vergeben, weil ich ja noch ein bisschen Zeit hatte. Ich bin bei 3,5 bis 4 Sternen tatsächlich.
Ich bin bei 3,5.
Okay.
Genau. Meine vollständige Kritik könnt ihr sonst notfalls auch auf Filmstarts nochmal nachlesen. Die ist schon draußen. Weil wir den Podcast jetzt schon 2 Wochen vorher aufnehmen, habe ich nicht die geringste Ahnung, was nächste Woche passiert. Aber wenn ihr uns was zu sagen habt, dann schreibt an leinwandliebe@filmstarts.de. Und
wenn ihr auch gerne streamt, dann kommt doch immer heute zu Moviepilot rüber. Da gibt es den Podcast Streamgestöber. Den leite ich mit meinem lieben Kollegen Max und da sprechen wir über alle möglichen Streaming-Themen. Zum Beispiel jetzt gerade über das Ende von The Boys oder das große Serienende von Euphoria oder einfach auch mal eine Übersicht, wenn ihr das braucht am Monatsanfang. Was kommt denn jetzt überhaupt von 100 Streaming-Diensten? Was sollte man da schauen? Da geben wir auch mal einen kleinen Überblick am Monatsanfang. Also kommt da auch gerne mal vorbei.
Genau, und allein an dieser Aussage jetzt, erkennt ihr schon, dass die deutlich besser vorbereitet sind bei dem Podcast als wir. Jenny, die Chefredakteurin von Moviepilot, weiß auch, wie man Podcast schneidet, während wir ja einfach immer nur unser Gespräch aufnehmen und das möglichst ohne einen einzigen Schnitt raushauen. Also dementsprechend, die einen mögen es so, die anderen so, aber dann wisst ihr, wo ihr es findet.
Sehr schön.
Super. Bis dann, haut rein.